Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.
Ach, irgendwie bin ich gerade so depri. Vielleicht haben Sie diesen Satz ja auch schon mal gesagt oder von einer Freundin, von der Mutter vielleicht auch gehört. Jetzt müssen wir ganz klar sagen, nicht hinter jedem Stimmungstief steckt gleich eine Depression. Dennoch sollte man die Symptome ernst nehmen. Rund jeder Fünfte über 65 leidet an einer Depression. Und genau das ist heute unser Thema. Wir wollen sprechen über Altersdepressionen. Und dafür habe ich zwei tolle Gesprächspartner. Zum einen Eva-Maria Kaiser, Einrichtungsleitung Gerontopsychiatrischer Dienst München Ost. Hallo, Frau Kaiser.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Und Michael Hellmich ist da von der Pflegeberatung der KKH.
Ja, schönen guten Morgen.
Schön, dass auch Sie da sind. Frau Kaiser, mit Ihnen würde ich gerne mal starten. Was genau ist die Aufgabe von einem gerontopsychiatrischen Dienst?
Ja, also wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des gerontopsychiatrischen Dienstes beraten Menschen ab 60 Jahre aufwärts, Ende offen, zu Fragen, die vor allen Dingen die psychiatrischen Krankheitsbilder betreffen, wozu die Depression gehört, aber ja eben auch einige weitere noch. Und die Beratung bezieht sich letztlich dann auf alle Lebenslagen und Fragen, auch im alltäglichen Bereich, im sozialen Umfeld, die möglicherweise durch diese psychische Erkrankungen, das psychiatrische Störungsbild beeinträchtigt oder belastet sind.
Das heißt aber, dass alle Menschen, die sich an Sie wenden, schon eine Diagnose haben einer psychischen Erkrankung?
Nein, das müssen sie nicht. Also unser Angebot ist ganz niedrigschwellig. Das heißt, vielleicht kann ich es darüber erklären, wie die Menschen zu uns kommen.
Ja, sehr gerne.
Also wir kriegen häufig Anmeldungen nicht von den betroffenen Personen selbst, sondern die Angehörigen melden sich zum Beispiel und sagen, meine Mutter, die ist irgendwie anders seit einiger Zeit, die will gar nicht mehr aufstehen, die ist überhaupt nicht mehr unternehmungslustig wie sonst. Oder mein Vater, der vermutet, dass eingebrochen wird bei ihm zu Hause seit neuestem und wir können uns das gar nicht erklären. Also das heißt, die Angehörigen sind eine große Gruppe von Anmeldenden. Die anderen Anmelder sind häufig Hausärzte oder aber auch die sozialen Einrichtungen und die Sozialbürgerhäuser, die hier in München für die soziale Versorgung, also auf der kommunalen Ebene zuständig sind.
Jetzt habe ich gerade eingangs gesagt, Sie sind ja vom Gerontopsychiatrischen Dienst München Ost. Ich nehme mal an, diese Dienste gibt es bundesweit, oder?
Nein, bedauerlicherweise noch nicht. Mhm. Also das ist wirklich eine Besonderheit in München. Dort gibt es 4 gerontopsychiatrische Dienste, nach den Himmelsrichtungen benannt. Ja. Das hat was mit der Organisation der Psychiatrielandschaft in München zu tun, also die sogenannte Sektorisierung. Außerhalb von München gibt es gerontopsychiatrische Fachstellen, die sind angegliedert an die sozialpsychiatrischen Dienste.
Bevor wir jetzt überhaupt ganz tief in diese Materie einsteigen, Herr Hellmich, kommen Sie direkt mal zum Einsatz. Pflegeberatung der KKH. Was gibt es denn jetzt? München ist gut versorgt, haben wir gerade gehört, mit den gerontopsychiatrischen Diensten. Was gibt es denn für die übrigen Regionen, also bundesweit, für Angebote in dieser Hinsicht?
Ja, das ist nicht ganz so leicht zu sagen. Sicherlich das Thema Gerontopsychiatrie, Geriatrie, da sind wir so ein bisschen in die gleiche Richtung. Viele Krankenhäuser haben geriatrische Abteilungen, wo halt ältere Menschen behandelt werden, jetzt nicht unbedingt ausschließlich im psychischen Bereich, sondern da wird das komplette Krankheitsbild abgedeckt. Oftmals im Anschluss an die primäre Krankenhausbehandlung, nehmen wir mal als Beispiel der Klassiker Oberschenkel-Halsfraktur, operativ in der Chirurgie versorgt, entsprechend stabilisiert, geht der Mensch dann danach vielleicht in die geriatrische Reha oder in die Reha oder oftmals aber auch erst in die geriatrische Krankenhausbehandlung. wo dann halt diverse Tests und Diagnostik betrieben wird, die dann oftmals auch den psychischen Charakter hat, wo oftmals dann auch denkbar ist, dass eine Depression oder auch eine Demenz, wo ja hier auch viel parallel läuft, dort dann festgestellt wird. Konkret diese Einrichtung, wie sie in München so gibt, muss ich jetzt leider gerade passen. Hätte ich jetzt hier im Umkreis bei uns in NRW, wüsste ich jetzt nicht, jetzt aus dem Kopf, die gibt es mit Sicherheit auch in den Ballungsräumen, in den größeren Städten. Aber bei uns ist eher so, in unseren Themen, dass wir eher dann mit der Geriatrie des Krankenhauses zu tun haben, dann wenn.
Jetzt hoffen wir ja, dass diesen Podcast ganz viele Menschen hören werden, auch bundesweit. Herr Hemmig, was sagen wir denen? Wenn jetzt ein Angehöriger denkt, ach Mensch, wie Frau Kaiser gerade sagte, irgendwie hat sich mein Angehöriger, Mutter, Vater, Bekannte verändert. An wen wenden die sich dann?
Ja, in erster Linie sollte der Hausarzt mit ins Boot genommen werden, ihn darauf anzusprechen, was eben ja die Beobachtungen sind. Eben, Mama ist komisch, vergisst vielleicht vieles, ist vielleicht ein Stimmungstief, ist nicht mehr motivierbar für gewisse Dinge. Den Hausarzt damit ins Boot nehmen. Ich sage immer so schön, die Verbündeten um sich scharen, und darüber dann die weitere Behandlung, Diagnostik halt einzustielen. Ich meine, oftmals ist es so, dass gerade bei Altersdepressionen oftmals die körperlichen Beschwerden im Vordergrund stehen. Und natürlich die Hausärzte, nichts gegen Hausärzte pauschal jetzt erstmal, aber sich dann erstmal um das Körperliche vielleicht primär kümmern und vielleicht das gar nicht so auf dem Schirm haben, dass da vielleicht viel mehr hintersteckt. Ich möchte da vielleicht auch noch mal ein Beispiel aus meiner früheren Tätigkeit als Krankengeldfallmanager zum Besten geben. Da war es oft so, dass eine Mobbing-Situation, was auch eine psychische Erkrankung ist, ja oftmals einherging mit einer irgendeinem körperlichen Einschränkungen, ist also hoher Blutdruck, eine Herzerkrankung, weil eben der Mensch sich so da reingesteigert hat in seine Mobbing-Situation, die aber aus verschiedensten Gründen, Schamgefühl, nicht verstanden zu werden, nicht geäußert hat und war eigentlich krankgeschrieben, offiziell erstmal, wegen, ich sag mal, Hypertonie. Und wenn man dann als Krankengeldfallmanager da mal so näher nachgefragt hat und gebohrt hat in den Gesprächen, dann kam, ja, mein Arbeitgeber ist ja doof zu mir. Und ähnlich ist es ja auch bei der Altersdepression. Da haben wir zwar kein Arbeitsverhältnis, was dahinter steht, aber irgendeine psychische Situation, wo ein Mensch Verlustängste, andere Sorgen, Krankheitssorgen sich da reinsteigert, in den Grübelzwang kommt und dadurch letztendlich körperliche Beschwerden auftreten, mit denen er vielleicht persönlich zum Hausarzt geht, aber der Hausarzt dann, ich sage jetzt mal, zwei rote, zwei grüne verschreibt, aber die eigentliche Genese nicht weiter erforscht. Und
Das
insofern
ist
ist dann der Hinweis vom Angehörigen dann halt gut, ne?
genau, Herr Helmich, das ist genau das, wo ich jetzt direkt in die Krankheit mit Ihnen nämlich einsteigen wollte. Ich habe nämlich gelesen, dass so eine Depression, Frau Kaiser, im Alter ganz leicht übersehen werden kann. Warum ist das der Fall? So die halbe Antwort gab es ja gerade von Herrn Helmich schon, ne?
Ja. Also Gründe, warum eine Depression übersehen werden kann, ist, wie Herr Helmich bereits sagte, dass bei älteren Menschen häufiger die körperliche Symptomatik im Vordergrund steht. Das heißt, die Menschen klagen über oft ein bisschen diffuse körperliche Beschwerden, wie eben Rückenschmerzen, Kopfschmerz, Schmerzen, Schwindel. Häufiger sind so Beschwerden im Magen-Darm-Bereich. Und das wird gar nicht so sehr, und das ist ein bisschen das Fatale daran, nicht so sehr auf die Stimmung zurückgeführt, sondern eher im Umkehrschluss wird angenommen, auch von den Betroffenen selbst, dass die Stimmung schlecht ist, weil sie diese Beschwerden haben. Und das heißt, die Menschen, die, wenn die zum Arzt gehen, erzählen sie häufig eben ihre Beschwerden, aber seltener über ihre niedergedrückte Stimmung. Und deswegen wird es manchmal verkannt.
Wie ist denn das aus der Erfahrung? Also ein bisschen komisch jetzt über drei Ecken gedacht. Dennoch, die Menschen, die dann wegen Rückenschmerzen zum Beispiel zum Arzt gehen und auch diese ja getrübte Stimmung schon haben, haben die oftmals, wie ist da Ihre Erfahrung, schon eine Idee davon, dass sie eventuell Depressionen haben? Aber die sind natürlich in einem Alter, die kennen es gar nicht, dass man offen über solche Geschichten spricht.
Ja, das ist sicherlich ein weiteres Problem, was dazu kommt. Also die Scham, unter einer psychischen Erkrankung oder Störung zu leiden, ist ja immer noch groß, auch bei jüngeren Menschen, aber bei Älteren, so ist auch unsere Erfahrung jetzt in der Beratungsstelle, ist es noch stärker verbreitet. Also man spricht da einfach nicht gerne drüber. Das ist peinlich und es wird auch eher so ein bisschen häufiger, ja, dann so bagatellisiert. Ach nein, das ist nicht so schlimm und so, das ist schon so. Und das also sich einzugestehen, dass man vielleicht eine Depression hat, das ist eine ganz schöne Herausforderung, gerade für ältere Menschen.
Was würden Sie sagen, sind denn Depressionen in den letzten Jahren häufiger geworden durch den Wandel der Zeit? Oder gab es die Depression in der Häufigkeit schon immer auf der Welt? Gibt es da vielleicht Fakten?
Also, ja, es ist ein bisschen unklar, glaube ich, weil, also, es ist so, dass man generell sagt, die Anzahl an psychischen Erkrankungen ist jetzt nicht gestiegen. Also, es gibt auch psychiatrische Krankheitsbilder, wo man sehr klar sagen kann, zum Beispiel Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis, das ist immer ungefähr die gleiche Anzahl von Menschen betrifft, also ungefähr 1% der Bevölkerung. Aber die Krankenkassen erheben ja regelmäßig die Zahlen zu den Diagnosen und da ist es schon so, dass die Depressionen also in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren zugenommen haben. Das
Gefühlt ist
kann.
diese Krankheit auch wirklich als Krankheit angesehen und in Anführungszeichen gesellschaftsfähig geworden. Also eigentlich schämt sich da kaum einer mehr für, wenn er diese Diagnose bekommen hat, oder?
Da wäre ich jetzt auch vorsichtig. Ich glaube schon, dass die Scham, an Depressionen erkrankt zu sein, relativ groß ist. Wenn man sich anguckt, wie viele Menschen davon sprechen, dass sie einen Burnout haben, dann ist das, glaube ich, anerkannter, weil ein Burnout, der vermittelt ja so ein bisschen, ich habe mich furchtbar, furchtbar angestrengt und übernommen und ich bin ausgebrannt und deswegen kann ich jetzt nicht mehr. Wohingegen die Diagnose Depression doch häufiger noch damit in Verbindung gebracht wird, dass man irgendwas nicht hingekriegt hat.
Ah, okay. Ja, kann ich tatsächlich nachvollziehen. Burnout ist dann eher schick, weil man einfach zu viel hatte, um was man sich gekümmert hat. Okay, ja, das verstehe ich. Lassen Sie uns mal kurz nochmal drüber sprechen. Haupt- und Nebensymptome hatte ich gelesen. Gibt es? Was sind das für Symptome? Also worauf sollte ich bei mir achten, wenn ich die Idee habe, oh Mensch, irgendwie was stimmt da gerade nicht. Was kann ich vielleicht auch bei meinen Angehörigen ja sehen? Und ja, vielleicht können Sie da noch mal über die Symptome sprechen.
Ja, vielleicht mag ich noch ganz kurz einen Satz hinzufügen zu der vorherigen Frage, nämlich, dass ich Ihnen schon insofern, dass die Depression mehr in der Gesellschaft angekommen ist als Krankheitsbild. Und das bedeutet auch, dass insgesamt die Aufmerksamkeit auf eine depressive Symptomatik größer geworden ist, was ja dann auch häufig dazu führt, dass Depressionen eher diagnostiziert werden. Ja, das ist vielleicht schon noch ein wichtiger Aspekt
Ja, sehr schöner
dabei.
Satz. Vielen Dank, ja.
Bezüglich der Symptome ist es so, also man teilt bei Depressionen ein also in Hauptsymptome und Zusatzsymptome. Die Hauptsymptome sind diese depressive, gedrückte Stimmung, dann der Interessenverlust und sowas, was Freudlosigkeit benannt wird. Also Klientinnen und Klienten von mir beschreiben das oft so, dass sie sich so gefühllos fühlen. Also eine Frau hat mal gesagt, sie hat das Gefühl, sie ist in so graue Watte gepackt. Sie hat irgendwie keinen guten Kontakt zu ihrer Umwelt. Und das dritte Hauptsymptom ist diese Antriebsverminderung. Also den Menschen fällt es unglaublich schwer, etwas anzugehen. Dinge anzugehen, sich aufzuraffen. Die sind oft sehr, sehr schnell müde, selbst bei kleinen Anstrengungen, was ihnen vorher überhaupt keine Schwierigkeiten bereitet hat. Das fällt ihnen dann ganz schwer. Ja, das sind so die drei Hauptsymptome.
Ja, ganz kurz fällt mir noch eine Sache ein. Ich kenne jemanden mit Depression, sage ich mal, da ist diese Antriebslosigkeit mit Sicherheit da, die kriegt nur keiner mit, weil in dem Moment, wo man sich trifft, eine Stunde, anderthalb, da ist die Person komplett oben auf und mit einer Aura umgeben, was unglaublich ist, und sie kann auch jeden mitreißen. Ja, ist das auch typisch, dass man sich für eine Stunde oder zwei dann eben komplett verausgabt mit Emotionen, sage ich mal?
Ja, das ist vielleicht nochmal auch so ein Hinweis darauf, dass die Menschen ja oft versuchen, das zu verbergen. Ne? Weil, also man möchte so auch nicht dastehen. Ne? Man möchte nicht antriebsarm und schwach und freudlos und interessenlos dastehen in seinem sozialen Umfeld oder im Büro, im Job. Ne? Das ist einfach kein gutes Bild von sich selbst. Je nachdem, also wir unterscheiden ja neben der Symptomatik auch schwere Grade der Depression. Ich würde mal sagen, jemanden, der jetzt eine leichte Depression hat, dem kann es sogar gelingen, sozusagen noch so ein Bild von sich aufrechtzuerhalten über eine gewisse Zeit hinweg, wo die depressive Symptomatik nicht deutlich wird, aber spätestens ab einer mittelgradigen Depression und ganz gewiss bei einer schweren Depression ist das nicht mehr möglich. Also wenn jemand da so ein Bild von sich zeigen würde, da würde man wahrscheinlich, also ein Arzt würde eher vermuten, dass es vielleicht eine bipolare Störung ist und keine reine Depression.
Okay, okay. Okay, dann kommen wir zu den Zusatzsymptomen, von denen Sie sprachen. Ja. Was gibt es da?
Ja, typisch dafür sind so verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit. Das Selbstwertgefühl ist vermindert, man vertraut sich selber nicht mehr so. Schuldgefühle oder das Gefühl von Wertlosigkeit ist was gar nicht Bezeichnendes. Ist ja auch etwas, was wir von älteren und alten Menschen kennen. Sie sagen, ja, wozu bin ich überhaupt noch da? Ich bin ja zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich bin ja nur eine Last. Dann sehr bezeichnend sind die negativen und pessimistischen Zukunftsperspektiven. Das wird nie mehr besser, da komme ich nicht mehr raus, was soll das alles noch? Häufig sind Schlafstörungen, das ist, glaube ich, mittlerweile auch relativ bekannt, dass die Menschen, die von Depressionen betroffen sind, häufig morgens sehr früh wach werden, dann in das sogenannte Morgentief geraten mit Grübeleien, die sich endlos im Kreis drehen, aber zu nichts führen. Häufig ist auch ein verminderter Appetit. Ja, das Essen schmeckt nicht mehr. Da spiegelt sich nochmal so diese Freudlosigkeit da drin. Und nicht zuletzt, und das ist ja ein sehr gefährlicher Aspekt der Depression, sind es die Suizidgedanken, die Menschen dann überkommen, wenn sie in so einem Zustand stecken.
Also richtig schlimme körperliche Symptome eben auch. Ne? Ich habe sogar von Tinnitus oder Schwindel oder auch Verstopfung gelesen. Also das ist natürlich eine ganze Reihe, die da zusammenkommen kann. Und nicht bei jeder Phase der Appetitlosigkeit ist man gleich depressiv oder hat Depressionen. Aber es geht ja vor allem auch darum, dass wir heute mal ein bisschen aufmerksamer werden, vielleicht mit unseren Mitmenschen. Wie ist denn das eigentlich, Frau Kaiser, wenn man die Idee hat, Mensch, da könnte irgendwie eine Depression vorliegen? Mhm. Sie haben gerade gesagt, in Ihrem Fall in München und dem Raum München gibt es dann eben den gerontopsychiatrischen Dienst, an den man sich wenden kann. Wie sieht so eine Hilfe aus, wenn derjenige, den die Depression betrifft, eigentlich überhaupt gar nichts damit zu tun haben will?
Geduld.
Okay.
Geduld ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei. Also bei uns in der Beratungsstelle ist es immer wieder so, dass Menschen sich halt melden und sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, meiner Mutter geht es nicht gut. Oder vor einiger Zeit hatte ich auch mal eine Frau am Telefon, die hat gesagt, ich glaube, meinem Arbeitskollegen geht es nicht gut. der taucht irgendwie gar nicht mehr in der Arbeit auf, der fehlt ganz oft. Dann ist unsere Vorgehensweise so, dass wir versuchen, Kontakt aufzunehmen zu der betreffenden Person. Unsere Beratungsstelle beruht auf Freiwilligkeit. Das heißt, wir brauchen einfach das Einverständnis der betroffenen Person, dass sie mit uns spricht. Und ich würde sagen, in 80% der Fällen bestimmt ist es so, dass die Menschen sich bereit erklären, weil denen geht es ja nicht gut. Die würden ja auch gerne an ihrer Situation etwas verändern und haben halt keine Idee, wie das gehen könnte. Und insofern ist es in der Regel so, dass die Kontaktaufnahme gelingt. Und ja, dann geht es in erster Linie mal darum, genauer herauszufinden, ja, wo drückt denn der Schuh? Ja, also einen Kontakt herzustellen, Vertrauen herzustellen und dann herauszufinden, ja, welche Symptome liegen denn vor? Kann man das irgendwie ein bisschen eingrenzen? Kann man auch ein bisschen schon was über den Schweregrad herausfinden? Dann auch zu erfragen, also gibt es vielleicht auch Gedanken in Richtung Suizidalität? Und das sind so die ersten Schritte, die wir gehen, um dann miteinander zu überlegen, was könnte denn helfen, was würde denn unterstützen.
Wie häufig ist es denn der Fall, dass sich Angehörige melden bei Ihnen im Vergleich dazu, wie häufig melden sich selbst Betroffene?
Ich würde sagen, das ist bei uns ungefähr, also 60% Betroffene und 40% Angehörige.
Okay.
Die Betroffenen rufen häufig an, also wir sind hier in München gut bekannt. Die gerontopsychiatrischen Dienste gibt es schon lange, wir sind gut vernetzt. Das heißt, Betroffene rufen häufig an mit der Aussage, mein Hausarzt hat gesagt, ich soll mich mal bei Ihnen melden.
Okay,
Ja.
Wunderbar. Schön, wenn das tatsächlich funktioniert, weil das, was Sie vorher sagten, als Arbeitskollege, Angehöriger, wirklich bei Ihnen anzurufen, um dann die Kontaktdaten, sage ich mal, weiterzugeben. Oh, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Aber nichts zu tun ist halt eben auch keine Option, denke ich immer so.
Keinen Fall.
Deswegen, es ist.
Depression ist eine gut behandelbare Erkrankung. Deswegen ist es so wichtig, mit den Menschen zu sprechen, dass sie sich bereit erklären, sich in Behandlung zu begeben.
Wer diagnostiziert und wie geht so eine Diagnostik dann letztendlich vonstatten?
Diagnostizieren tut nur der Arzt. Also wir haben da höchstens so eine ein bisschen aufklärerische Funktion. Bei uns am gerontopsychiatrischen Dienst arbeiten keine Ärzte. Das heißt, der Hausarzt kann es diagnostizieren. Wir verweisen im Kontakt immer darauf, auch einen Facharzt zu konsultieren, also einen Psychiater oder auch einen Neurologen, weil die das einfach, also es sind halt die Fachärzte, die können das noch ein bisschen genauer, ein bisschen differenzierter betrachten.
Und wie geht diese Diagnostik dann vonstatten?
In der Regel, Entschuldigung, in der Regel ist es ein Gespräch, das geführt wird, und der Arzt oder die Ärztin fragt das ab. Also die Symptome, die Haupt- und Nebensymptome, die müssen je nach Schweregrad der Depression an mindestens 2 Wochen vorliegen. Es gibt ja so Diagnosegrundlagen, also es gibt die S3-Leitlinien zur Behandlung von Depressionen. Es gibt das ICD, wo das drin steht, also diese internationale Klassifikation von Krankheiten, anhand derer dann die Depression diagnostiziert werden kann.
Frau Kaiser, Herr Helmich, mal in die Runde gefragt, kann eigentlich jeder Mensch Depression bekommen?
Puh, ich denke ja, würde ich mal so sagen, so als ärztlicher Laie jetzt oder als therapeutischer Laie. Ich meine, ich habe die Berufserfahrung, die vielen Jahre, natürlich viele Berührungspunkte zu depressiven und psychisch kranken Menschen gehabt. Und ich denke, davor ist niemand gefeit letztendlich. Das ist Teil des Menschens, daran zu erkranken, genau wie ich auch ja, einen Herzinfarkt bekommen kann, ist mal salopp gesagt. Glaube ich schon, dass es gibt natürlich Unterschiede, denke ich auch. Das Risiko, an einer Depression zu erkranken, das hängt natürlich von vielen Begleitfaktoren ab.
Frau Kaiser nickt.
Ja,
genau, Begleitfaktoren. So. Weil die Frage ist ja, wir hatten auch schon Podcast-Themen, da ging es dann um Botenstoffe, die im Körper fehlen und dazu führen, dass es eben zum Beispiel Erkrankungen gibt, auch psychischer Natur. Ist das in dem Fall auch so, Frau Kaiser?
Ja. Ja, also das hängt schon eng zusammen und so sozusagen, das ist auch die Grundlage der Wirkung der Medikamente, die dann gegeben werden. Also was ja nicht so ganz klar ist, was war zuerst, Henne oder Ei? Also wir wissen heute sehr genau, dass die Balance der Botenstoffe im Gehirn ins Ungleichgewicht geraten sind bei Menschen, die unter einer Depression leiden. Ob die Botenstoffe jetzt wegen der Depression ins Ungleichgewicht gekommen sind oder ob das zuerst war, das wissen wir nicht so genau. Aber die Medikamente, also diese verschiedenen Wirkstoffgruppen, die reagieren alle eben auf dieses Ungleichgewicht und versuchen, das wiederherzustellen. Also das Gleichgewicht.
Ja. Ja, verstanden. Das heißt aber auch, eine Depression muss unbedingt behandelt werden, ja. Da kann man sich nicht selber sagen, ach, das kriege ich wieder hin und ich mache jetzt ein bisschen Sport, oder?
Also es ist schon empfehlenswert, eine Depression behandeln zu lassen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man das alleine hinkriegt, die ist einfach nicht so groß. Aber heute wird ja immer auf so einem Zwei-Säulen-Prinzip behandelt. Das eine ist die medikamentöse Behandlung von Depressionen mit den verschiedenen Antidepressiva. Manchmal gibt es ergänzend noch andere Psychopharmaka dazu. Und die zweite Säule ist ganz klar das Gespräch, also die psychotherapeutische, im Idealfall psychotherapeutische Behandlung. Jetzt schiebe ich gleich hinterher, dass das nicht so einfach ist, gerade auch für ältere und alte Menschen einen Psychotherapeutenplatz zu kriegen. Aber die begleitenden Gespräche können da einfach das schon zu einem guten Teil ersetzen, wenn es nicht möglich ist, gleich einen Platz in der Psychotherapie zu kriegen. Ohne Gespräche, so ist ganz klar unsere Aussage, auch geht es nicht. Weil die Medikamente alleine, die helfen das nicht. Also die lösen diese Depression nicht langfristig auf.
Frau Kaiser, wie geht denn das vonstatten? Also man hat jetzt die Diagnose, man hat vielleicht auch den Schweregrad festgelegt. Ich könnte mir vorstellen, dass viele denken, oh, Antidepressiva, jetzt nehme ich was ein und dann bin ich sofort super gut drauf. Das kann aber auch Angst machen. Wie wirken denn diese Antidepressiva grundsätzlich?
Ja, also es ist ja eine große Angst, gerade auch bei älteren Menschen. Antidepressiva machen die etwa süchtig? Ja, komme ich davon nicht mehr weg? Und die zweite große Sorge, wirken die persönlichkeitsverändernd? Bin ich dann nicht mehr ich selbst, wenn ich sowas annehme? Damit haben wir immer wieder zu tun mit diesen Fragen und ich möchte ganz klar beruhigen in Hinsicht, also Antidepressiva machen weder süchtig, noch verändern sie die Persönlichkeit. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass darüber auch ein ausführliches ärztliches Behandlungsgespräch geführt wird, weil diese Ängste einfach groß sind. Antidepressiva wirken je nach Wirkstoffgruppe vermehrt auf den Antrieb, also dass man wieder mehr Lust bekommt, was zu tun, oder aber sie wirken schlafregulierend, oder aber sie wirken stimmungsaufhellend, dass man wieder mehr Freude an den Dingen hat, die man tut. Das sind die Wirkmechanismen von Antidepressiva.
Aber man kann sagen, sie legen sich nicht wie so einen rosaroten Schleier auf einmal auf mich, sondern sie bewirken etwas in meinem Gehirn. Es ist quasi eine chemische Reaktion, die stattfindet. Ja,
ja, also die...
Kein Aufputschmittel, sage ich jetzt mal. Ne?
Nein, sind auf keinen Fall ein Aufputschmittel. Antidepressiva wirken auch im Idealfall eher einschleichend. Ja, also das ist nicht sowas, das geht auch nicht schnell. Das ist ganz wichtig. Auch das gehört wirklich dazu. Das muss man wissen als Patientin. Es dauert eine ganze Weile, bis die Antidepressiva wirken. Also die Hersteller und häufig auch in den Arztpraxen wird gesagt, es dauert 2 bis 4 Wochen. Gerade bei älteren Menschen kann man sagen, dass die Dauer länger ist. Wir sprechen meistens davon, dass es 6 bis 8 Wochen dauert, bis ein Antidepressivum wirkt.
Gerade weil wir ja über die Depression von älteren Menschen sprechen, man sagt ja auch, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Das heißt, es gibt Dinge, die sind einfach eingefahren in so einem älteren Leben. Dennoch kann man auch als älterer Mensch an kleinen Schrauben drehen, wie zum Beispiel Sport, gesunde Ernährung, was auch immer, was dieser Depression, dieser Altersdepression ja entgegenwirkt?
Unbedingt. Man hat sehr, sehr große Erfolge in der Behandlung von Depressionen mit begleitenden Therapien wie zum Beispiel Sport, also Bewegung ist was ganz, ganz Entscheidendes. Und da ist es einfach wichtig zu schauen, dass man das altersangepasst macht. Ja, wo bei jungen Menschen gesagt wird, also es ist ganz gut, wenn die regelmäßig gut Sport treiben. So kann man bei älteren oder alten Menschen sagen, es ist einfach ganz hilfreich und unterstützend, wenn sie spazieren gehen zum Beispiel. Ja, ganz wichtig, gerade bei älteren Menschen ist auch, dass sie in Kontakt sind. Ja, weil das ist ja ein großes Problem bei der Depression. Die Menschen ziehen sich zurück, weil sie keinen Antrieb haben, weil sie keine Freude haben, weil sie sich wertlos, überflüssig fühlen. Und so isolieren sie sich selbst und das verstärkt die Depression. Das heißt, Menschen dazu aufzufordern, Betroffene rauszugehen, sich ein bisschen zu bewegen, ihren Dingen nachzugehen, ihren üblichen und auch ihre sozialen Kontakte zu pflegen, ist sehr, sehr unterstützend bei Depressionen.
Das bedeutet natürlich, man muss auf jeden Fall erstmal anfangen mit einer Diagnostik, wenn man die hat, dann eben mit einer Behandlung, weil genau das ist ja das Problem, den eigenen Antrieb nicht zu haben, zu sagen, ich schließe mich jetzt einer Sportgruppe an. Deswegen, man muss sich auf jeden Fall auf den Weg machen, entweder als Betroffener oder als Angehöriger, ob das jetzt die Nachbarn sind, die Eltern, wer auch immer oder auch die Bekannten. Eine Sache, die mir jetzt einfällt, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt an ältere Nachbarn von uns denke und man merkt, Mensch, sie ist jetzt allein und ach, ist so traurig, komm, ich gehe mit der Mann Eis essen und dann wird sich ständig gesträubt. Ich glaube, da muss man auch als Angehöriger mal drüber nachdenken, dass man den Menschen damit gar keinen Gefallen tut, sie auf einmal in so einer Depression rein in große Gruppen, Unternehmungen starten, oder?
Ja, das ist sicher so. Es gibt so ein ganz gutes Bild für Depressionen. Wenn sie tief in der Depression drinstecken, dann ist es so ähnlich, als würden sie in einem tiefen, tiefen, engen Tal am Talgrund stehen. Und auf beiden Seiten sind nur hohe Wände und sie sehen fast den Himmel nicht.
Oh ja.
Und dann kommt jemand und sagt, du komm, lass uns doch mal ein Eis essen gehen. Wenn man sich das vorstellt, dass man da am Talgrund steht und sehr verzweifelt ist, dann hat man dazu wahrscheinlich keine große Lust. Das ist für die Angehörigen oder das soziale Umfeld oft schwer auszuhalten, weil jemand, der oder die in einer Depression steckt, so unglaublich schwer zu motivieren ist. Trotzdem ist es ganz wichtig, dran zu bleiben.
Und okay. Zu sagen,
okay, ich weiß, es ist ganz schwer, aber vielleicht, wenn es nicht das Eisessen ist, dann können wir vielleicht wenigstens mal einmal um den Block gehen.
Okay, verstehe. Jetzt ist natürlich diese ganze Sache auch für Angehörige wirklich eigentlich traurig, ja, sage ich jetzt mal. Herr Helmich, was gibt es denn seitens von Krankenkassen zum Beispiel für Angebote für Angehörige, die ja da auch wirklich in einer sehr schwierigen Situation stecken?
Ja, vielleicht fangen wir da mal an, vielleicht die Angebote vielleicht für den Betroffenen erstmal vielleicht, weil darüber ergibt sich dann vielleicht dann auch was für die Angehörigen. Gerade jetzt im Bereich Pflegeversicherung ist natürlich die Tagespflege interessant. Da könnte ich vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich hole meinen Betroffenen, den betroffenen Menschen vielleicht ein Stück raus aus seinem, ja, aus seinem, wie sagt sie so schön, Frau Kaiser, aus seinem tiefsten Tal, im Talkessel quasi stehend, hole ihn da so ein Stück weit raus, dass er vielleicht unter Gleichgesinnte kommt, dass er was anderes sieht, einen Tapetenwechsel sieht. Ja, darüber vielleicht so ein bisschen positiv stimuliert wird. Und auf der anderen Seite, ich als Angehöriger habe dann die Zeit, die Luft, mir nicht unbedingt die Gedanken zu machen um meinen Vater, meine Mutter, meine Tante, wen auch immer, meinen Partner, weil ich weiß, der ist gut versorgt, der ist da zufrieden, der freut sich und hat was vom Leben und dann kann ich jetzt vielleicht auch wieder ein Stück weit weiter in die Zukunft schauen oder für mich Dinge tun, die ich vielleicht eben aus Sorge oder aus Zeitgründen, weil ich mich kümmere, eben nicht so machen würde. Ich habe konkret aktuell eine Dame in der Pflegeberatung, mit der ich selber Kontakt habe, die allerdings eine gewisse Vergangenheit hat, ist halt ein Kriegskind, ist in den Kriegsjahren ja groß geworden und hat da so ein paar posttraumatische Erlebnisse, über die sie auch offen berichtet. Nichtsdestotrotz ist damit verbunden auch eine gewisse Einschränkung, Thema Klaustrophobie, dass sie eben Angst hat in geschlossenen Räumen, in engen Räumen. Und die geht auch zweimal die Woche in die Tagespflege und ist total begeistert, weil sie freut sich darauf, in die Tagespflege zu kommen, weil sie dann eben aus ihrer Enge, Anführungsstrichen aus ihrer Enge herauskommt. Und insofern ist das immer wichtig. Was können wir Angehörigen bieten? Unsere Gespräche auf jeden Fall, unsere Pflegeberatung, wo vielleicht so die Anlaufstelle Arzt, Psychologe vielleicht so ein Stück weit fehlt, weil man vielleicht auch eben dieses Schamgefühl hat, dann öffnet man sich gegebenenfalls dem Pflegeberater und der dann auch vielleicht diese Tipps nochmal gibt zu diesen Themen oder auch nochmal die Motivation stärkt, diese Angebote auch in Anspruch zu nehmen und am Ende des Tages gegebenenfalls, wenn es auch nur ein Gespräch mit dem Angehörigen ist, ihm zuzuhören, ihn ernst zu nehmen, sich in die Rolle ein Stück weit hineinzuversetzen. Ja, einfach da zu sein auch. Das sind so die Dinge, die mir so konkret erstmal einfallen. Also auch Hilfe zur Selbsthilfe ein Stück weit zu geben, ihn ein bisschen abzuholen dabei. Ja, auch, man hat ja auch selber seine Erfahrung, auch da so in den Austausch zu gehen. Man hat selber ja vielleicht Dinge erlebt in den Jahren. Und sagt, Mensch, ich bin jetzt nicht nur der Pflegeberater Michael Helmich, ich bin auch der Sohn Michael Helmich und ich weiß genau, wovon Sie gerade sprechen. Und ich weiß, wie Sie da gerade fühlen und wo Ihre Ängste, Ihre Sorgen, Schrägstrich Probleme sind. Und da die Leute ein Stück weit abzuholen, und das ist ein Feedback, was man oft bekommt, Mensch, das Gespräch, das hat mir wieder jetzt was gebracht. Obwohl ich eigentlich streng genommen nicht viel getan habe, außer zugehört und ein bisschen was erzählt habe.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Da ist natürlich Offenheit oder erstmal einen Schritt zu gehen, der Anfang, ob als Angehöriger oder als Betroffener, und dann eben auf Menschen zu stoßen, ob das im privaten Bereich oder im professionellen Bereich durch zum Beispiel den gerontopsychiatrischen Dienst ist oder auch durch eine Krankenkasse, wie Sie sagten, Herr Hennig, als Pflegeberater, dass man da eben Zuspruch bekommt oder Menschen, die nichts verurteilen, sondern sich mit einem auf den Weg machen, egal in welche Richtung. Ich glaube, wir können festhalten, die Besonderheit einer Altersdepression, die liegt bestimmt auch darin, dass im Alter eben körperliche Symptome auftreten können, wie Rückenschmerzen oder Schlaflosigkeit auch, die eventuell dazu führen, dass man eine Depression nicht erkennt. Ich glaube, was ich auch gelernt habe, man sollte wirklich dranbleiben und man sollte kleine Schritte gehen. Frau Kaiser, vielleicht haben Sie noch einen letzten Tipp für Angehörige, aber auch für jemanden, der von sich selber denkt, oh Mensch, irgendwie bin ich im Ungleichgewicht.
Also, Sie haben es schon gesagt, ganz wichtig ist, egal ob ich jetzt selbst betroffene Person bin oder ob ich Angehörige bin, sich auf den Weg machen und sich Unterstützung holen. Ja, das Gespräch suchen, mit dem Hausarzt, das Gespräch suchen mit Menschen aus dem sozialen Umfeld, die mir vertraut sind und wichtig sind, zu schauen, welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es, also hier in München ist es so, dass es die Alten- und Servicezentren gibt, die neben so einer sozialen Funktion auch immer eine beraterische Aufgabe haben und darüber zu sprechen, nicht versuchen, das mit sich alleine auszumachen und zu hoffen, na, das wird schon einfach wieder vergehen. Weil das ist damit, also ich sage zu Klientinnen und Klienten, es gibt zwei Wege. Sie können sich so verhalten, dass sie die Depression füttern, dass sie schlimmer wird, indem sie sich zurückziehen, sich isolieren, nichts machen, keine medikamentöse Unterstützung annehmen. Oder aber sie können die Depression verhungern lassen, indem sie hinausgehen, sich mit Menschen treffen, auch gegen alle inneren Schwierigkeiten und diese Antriebsarmut versuchen, das Haus zu verlassen und ihre Kontakte zu pflegen.
Ich glaube, auch eine ganz wichtige Sache ist, egal um welche Krankheit es geht, sich um einen erkrankten Menschen zu kümmern, das bedeutet auch immer, einen steinigen Weg zu gehen. Und das kann man einfach nicht alleine. Da sollte man sich Hilfe holen, damit man viele verschiedene Wege hat, die man gehen kann, oder viele verschiedene Abbiegungen, die man nehmen kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Auch in Sachen Altersdepression, Depression allgemein, haben wir, glaube ich, gezeigt, dass es sehr facettenreich ist, eine sehr individuelle Krankheit auch, aber dass es Wege gibt, die man gehen kann und die man gehen sollte. Und es gibt vor allem Hilfe. Und dafür bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie uns diese Wege aufgezeichnet haben. Auf der einen Seite war das Eva-Maria Kaiser, Einrichtungsleiterin des Gerontopsychiatrischen Dienstes München Ost. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Sehr gerne.
Und Herr Helmich, auch Ihnen herzlichen Dank. Michael Helmich von der Pflegeberatung der KKH.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit Ihnen. Bis dahin bleiben Sie gesund.
Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.